Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und dass wir jetzt ein paar Tage zusammen verbringen dürfen, über Gottes Wort nachzudenken. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Klaus Günschel, ich bin 58 Jahre alt. Ich bin seit 32 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute. Wir haben 6 Kinder, davon sind 5 verheiratet. Ich habe 6 Enkel und 1 ist in Arbeit. Da freuen wir uns drauf. Ich habe 2 große Wünsche für die Tage, die wir jetzt hier zusammen verbringen. Ich wünsche mir zuerst, dass der Name des Herrn erhoben wird. Und das ist keine Floskel, das meine ich ehrlich. Und als zweites wünsche ich mir, dass ihr von der Zeit profitiert, dass euer Glaube wächst, dass ihr Freude an der Bibel bekommt. Und das wünsche ich auch den Kindern, die hier sind. Ich habe es ja gar nicht zu hoffen gewagt, dass heute Abend die Kinder mitkommen. Und ich werde am Schluss der Predigt noch für die Kinder etwas erzählen. Und ihr könnt euch jetzt die ganze Stunde schon drauf freuen. Und ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Wir haben vor, in diesen Tagen über das 4. Buch Mose nachzudenken. Und ich möchte gerne heute Abend mit euch so einen Gang durch die 5 Bücher Mose machen und dann noch eine Stelle lesen oder 2 Stellen lesen aus dem 4. Buch Mose. Und vielleicht noch vorher ein Vorspann. Also ich habe sehr viel mit Kindern und mit Jugendlichen zu tun, weil ich bin zu Hause an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Wir haben da ein Freizeitgelände, haben 50 Betten und leben auf einer Halbinsel. Und es kommen so viele junge Leute und Kinder zu uns. Wir hatten im vergangenen Jahr die 50. Taufe. Und da haben wir uns so gefreut drüber. Und es ist echt mein Ziel, dass so die Kadetten, die da so in Reihe 5 sitzen, dass die irgendwann mal merken, diese alten Brüder, die da vorne stehen, also meine Kinder haben mir jetzt zum Beispiel verboten, nicht mehr zu sagen, wir Jungen. Also mein Sohn sagte zu mir, Papa, das ist vorbei. Also wir Jungen geht nicht mehr. Also wir Alten, haben wir denn eigentlich Freude an dem Buch? Fasziniert uns das? Löst das noch irgendwas aus bei uns? Kommt das vor, dass du hier aus der Predigt rausgehst und du sagst vorne an der Treppe zu deiner Frau, also den Punkt, den müssen wir heute ändern. Schafft Gott das bei dir? Oder sitzen wir einfach nur und konsumieren und gehen wieder und wir meckern oder wir meckern nicht oder ja. Wir wollen jetzt zuerst Gottes Wort lesen und zwar eine Stelle aus 4. Mose 2 und aus 4. Mose 4. 4. Mose 2. Und der Herr sprach zu Mose und zu Aaron und sprach, die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier oder Feldzeichen oder Banner. Ich weiß nicht, was bei euch steht in der Bibel. Was steht so? Peter? Banner. Gut, einigen wir uns auf Banner. Bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber, sollen sie sich ringsum lagern. Und eine zweite Stelle aus 4. Mose 4, Vers 4. Dies ist der Dienst der Söhne Kehats am Zelt der Zusammenkunft, das Hochheilige. Und Aaron und seine Söhne sollen beim Aufbruch des Lagers hineingehen und den Scheidevorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. Und sie sollen eine Decke von Dachsfell darüber legen und ein Tuch ganz von blauem Purpur oben darüber breiten und ihre Stangen daran tun. Über diese beiden Verse möchte ich gerne dann in der zweiten Hälfte etwas sagen. Wenn wir die Bibel studieren und vor allen Dingen über die 5 Bücher Mose nachdenken, dann merken wir sehr schnell, dass diese 5 Bücher Mose zusammengehören. Sie bilden ein organisches Ganzes. Und ich möchte jetzt gerne versuchen, in ganz kurzer Zeit euch zu zeigen, was ist der Charakter jedes Buches? Warum ist jedes Buch für uns wichtig? Was können wir daraus lernen? Wovon redet dieses Buch? Und wenn wir mit dem 1. Buch Mose anfangen, könnte man über dieses Buch schreiben, das ist das Buch der Anfänge. Und je mehr man zurückgeht zum Anfang der Bibel, das ist für mich so faszinierend, desto komprimierter wird die Bibel. Und alle entscheidenden Fragen, die dein Schulkollege dir stellt, die dein Arbeitskollege dir stellt, die dein Nachbar dir stellt, die werden in den ersten 3 Kapiteln der Bibel beantwortet. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und woher kommt das Böse? Und das ist doch faszinierend. Das erste Buch Mose, das kann man in zwei Teile teilen. Die ersten 11 Kapitel, die reden davon, dass Gott global handelt. Da gibt es die Sintflut, da gibt es den Turmbau zu Babel. Und bei 1. Mose 12 gibt es plötzlich einen Wechsel. Da fängt Gott an, mit einem Menschen sich zu befassen, mit Abraham. Und dann erzählt er einfach die Lebensgeschichte von 4 Männern, von Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Das ist das Buch der Anfänge. Und in diesem Buch der Anfänge zeigt Gott, wer er ist, nämlich in den ersten 11 Kapiteln zeigt Gott, dass er Licht ist. Und in den Kapiteln 12 bis 50 zeigt er, dass er Liebe ist. Und das schreibt ja später dann der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, dass Gott genau diese beiden Charakterzüge trägt. Ich bin ziemlich oft unterwegs zum Thema Ehe und Familie. Das habe ich mir nicht gesucht. Ich würde lieber über Themen reden, die nicht so gefährlich sind, aber wir haben viel zu tun mit Ehepaaren. Wir machen für junge Leute Ehevorbereitungsseminare und wir haben leider auch zu tun mit kaputten Ehen, mit zerrütteten Ehen. Und immer wieder kommen wir zurück zu 1. Mose 2, Vers 24 und ich finde es faszinierend, wie Gott die Ehe in einem Vers definieren kann. Also man merkt das heute, wenn man an der Uni ist oder wenn man an der Schule ist, wenn es um ein schwieriges Thema geht, ja, dann brauchen manche Leute stundenlang, bis sie irgendetwas erklärt haben. Und die Ehe ist wirklich nicht einfach. Aber Gott definiert sie in 3 Punkten und er sagt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, zweitens seiner Frau anhangen, drittens sie werden ein Fleisch sein. Und wenn man darüber in Ruhe nachdenkt und das versteht, dann kann man sich auf den Weg machen und kann heiraten von mir aus. Das finden wir alles in 1. Mose 1, 2 und 3. Was mich dann immer gewundert hat, ist bei diesem ersten Buch der Bibel, warum nimmt sich Gott so viel Zeit, um zum Beispiel die Geschichte von Jakob zu erzählen? 20 Kapitel lang. Und diese Geschichte von Jakob war ja nicht irgendwie erfolgreich. Wer weiß von euch, was Jakob bedeutet, der Name? Hier so die junge Garde, Reihe 5. Voran. Habt ihr noch nie gehört? Listig, ja, könnte man so nennen. Also buchstäblich heißt es Fersenhalter. Also wenn du einem anderen die Ferse festhältst, dann fällt er hin. Er war ein Betrüger. Und das Leben von Jakob in der ersten Zeit war auch nicht sehr erfolgreich. Er hat etwas gemacht, was man überhaupt nicht machen darf. Er hat nämlich 2 Frauen geheiratet. Und dann gab es sehr viel Probleme in seiner Familie. Und Gott lässt ihn nicht los. Er geht mit Jakob seinen Weg. Und am Ende steht in Hebräer 11, dass der Jakob am Ende seines Lebens angebetet hat über der Spitze seines Stabes. Und da habe ich den Eindruck, dass Gott das wichtig ist. Gott ist natürlich Kapitel 1 bis 11 wichtig, ja, diese grandiose Beschreibung des Schöpfungsberichtes. Gott ist die Ehe wichtig. Was haben wir übrigens noch mitgenommen aus dem Paradies außer der Ehe? Die Arbeit, genau. 2 sehr schöne Sachen, die Ehe und die Arbeit haben wir mitgenommen aus dem Paradies. Aber dann erleben wir Gott, wie er sich um einen Menschen kümmert. Lukas, ne? Ich musste die Namen alle lernen hier. Lukas denkt vielleicht, er ist 6 oder 7 oder 8 oder 9. Weißt du es, Rudi? Sag an. Lukas, weißt du, wie alt du bist? Sag an. 7. Und mit 7, da denkt Lukas, ich bin so klein, ich bin so unbedeutend. Also Gott wird sich nicht um mich kümmern, oder? Großer Irrtum. Ich glaube, dass Gott besonders die Kinder liebt. Den Lukas und den David. Die liebt er alle, die Kinder. Und er kümmert sich um die Kinder. Und ich möchte euch bitten hier in der Gemeinde, nehmt bitte eure Kinder sehr wichtig. Betrachtet sie nicht als laut und störend und was auch immer, sondern als euer Pfund, was Gott euch gegeben hat. Ich liebe Kinder, wirklich. Und ich wünsche mir sehr, dass Kinder immer so einen Platz in der Gemeinde haben und dass hier vorne auch so gepredigt wird, damit Lukas immer was versteht. Wenigstens ein bisschen was. Also ich habe früher auch nicht immer alles verstanden, aber wenn wir hier so predigen und die Kinder einfach übergehen, das ist nicht gut. Die sitzen schließlich hier eine ganze Stunde und die sagen sich, also mein Kampfziel ist jetzt, dass endlich um 8 wird, ja, und dass der Typ da vorne aufhört mit Reden. Aber ich möchte ja so reden, dass ihr was lernt und dass ihr sagt, wir freuen uns schon auf morgen Abend. Und das ist Gott. Gott kümmert sich um eine Person die ganze Zeit. Gott hat sich übrigens auch um mich gekümmert und hat das bis heute getan. Und man denkt ja immer, Gott kann das überhaupt nicht, oder? Wahrscheinlich gibt es 6 Milliarden Menschen und es ist für uns unvorstellbar, dass wir uns um 6 Milliarden Menschen kümmern. Das können wir nicht. Also ich habe 6 Kinder und ich hatte manchmal schon die größte Mühe, immer alle im Blick zu behalten und immer zu wissen, was jeder gerade macht. Aber Gott hat die Fähigkeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Ich habe gestern einen Vers gelesen in den Psalmen, der hat so meine Gemütslage so ein bisschen ausgedrückt. Das war in Psalm 40, da steht am Ende: Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Also ich weiß nicht, wie das den Brüdern hier geht, die so Verantwortung tragen in der Gemeinde, aber wenn ich irgendwo hinfahren muss und soll Vorträge halten, dann fühle ich mich echt elend und arm. Dann hoffe ich immer noch, dass ich krank werde im letzten Moment. Das ist leider nicht passiert. Aber dann weiß ich, der Herr denkt an mich. Der Herr denkt an mich. Er denkt wirklich an mich. Er hat an euch gedacht beim Zoll. Er denkt an die Kinder in der Schule. Ich werde nie vergessen, wie mein Ältester mal im Winter in die Schule ging. Und da war er na so alt wie ihr da so. Und ich habe immer gebetet, Herr, lass bitte meine Kinder erleben, dass es dich gibt. Es bringt nichts, wenn ich denen immer nur erzähle von dir. Die müssen das mal selbst erleben. Und dann hat er Folgendes erlebt und hat mir das später erzählt. Er geht von der Schule zurück zur Straßenbahn. Bei uns musste man ich habe in Leipzig gewohnt, 20 Jahre, musste man mit der Straßenbahn zur Schule fahren. Und er hatte Schulkollegen, die ihn geärgert haben. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Seid ihr die, die geärgert werden oder die, die ärgern? No, reden wir jetzt nicht drüber. Und die haben mit Schneebällen geschossen und er hatte ganz große Angst. Und dann hat er die Hände gefaltet und hat so ein Stoßgebet losgelassen und hat gebetet, Herr, Jesus, bitte hilf mir doch, dass mich kein Schneeball trifft. Das kann man machen, ja. Und dann ist er bis zur Straßenbahn gekommen und dann kam er nach Hause und sagte, Papa, stell dir vor, ich habe gebetet, dass mich kein Schneeball trifft. 5 Leute haben nach mir geschmissen und sie haben alle vorbeigeworfen. Und ich habe abends dem Herrn gedankt, ich sage, Herr, ist doch schön, dass er das mal erlebt hat. Also den haben dann später doch wieder Schneebälle getroffen, ja, von mir oder so. Aber in dem Moment war ihm das ganz wichtig, wenn ich bete, dann hört Gott auf mein Gebet und er verhindert, dass mich die Schneebälle treffen. Ja, Reihe 7, ihr lacht jetzt, logisch. Man denkt so, naja, so sind eben Kinder. Aber glaubt ihr nicht, dass Gott die Kinder ernst nimmt? Wenn ein Kind betet, glaubt ihr, dass Gott weniger zuhört, als wenn du betest als Erwachsener? Das glaube ich überhaupt nicht. Deswegen finde ich das so grandios, wenn wir Kinderfreizeiten haben und wenn wir erleben, wie die Kinder beten. Ich war mal in einer Situation bei mir auf dem Gelände, wo wir gebaut haben, und da hatten wir ein praktisches Problem und da konnten wir das Problem nicht lösen. Und da habe ich gedacht, na ja, dann haben wir eben ein Problem. Und dann kommt mein Sohn zu mir und zieht am Hosenbein und sagt, Papa, beten, denk doch mal an deine Predigt. Ach so, naja, ich sage, dafür können wir nicht beten, das ist Quatsch. Doch, sagt er, wir können beten. Und dann haben wir gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Es war regelrecht peinlich für mich als Papa, dass mein Sohn mich daran erinnern muss, wir müssen beten. Das ist für mich so, wenn ich an Jakob denke, dass Gott eine Person nimmt, erzählt die Geschichte einer Person. Und genauso wird Gott deine Geschichte erzählen. Vielleicht bist du eine Mutter, hast Kinder und du denkst, ich mache immer dasselbe. Ich räume Kinderzimmer auf, ich bringe Windeln raus. Ich habe mal nachgerechnet, dass meine Frau ungefähr 12.000 Windeln gewechselt hat. Wenn ich ihr das in einem lauschigen Abend während der Verlobungszeit geweissagt hätte, dann wäre sie nicht so begeistert gewesen. Und da habe ich immer gedacht, wer anerkennt das eigentlich? Wer anerkennt, was ihr macht als Mütter? Es ist so großartig. Und dann geht Gott, er schreibt seine Geschichte mit dir, genau mit dir. Und wenn du deine Kraft und deine ganze Weisheit, die Gott dir schenkt, dafür einsetzt, dass du deine Kinder zum Herrn führst, dann nimmst du etwas mit in den Himmel, mit in die Ewigkeit. Das ist doch grandios, oder? Also Gott schreibt deine Geschichte mit jedem Einzelnen von euch. Und ich finde das so bedauerlich, dass ich euch alle nicht kenne. Aber vielleicht lerne ich euch ja noch kennen. Aber Gott kennt euch. Das erste Buch Mose beginnt mit der Schöpfung und es endet mit einem Sarg, und zwar mit dem Sarg von Josef. Und damit sehen wir auch, dass Gott dem Menschen etwas Gutes gibt und der Mensch verdirbt es. Und das ist bis heute so. Wir haben alles verdorben, was Gott uns gegeben hat. Wir haben die Ehe verdorben. Jedenfalls haben wir das 2017 in Deutschland gemacht, indem wir die Ehe für alle eingeführt haben. Alles Gute, was Gott dem Menschen gibt, verdirbt er. Und dann kommt das zweite Buch Mose und das beginnt mit einem Volk in Gefangenschaft und es endet in 2. Mose 34 damit, dass die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte bezieht. Das ist doch grandios. Also wenn man so einen Bogen malen würde, dann könnte man bei 1. Mose ganz oben anfangen und am Ende von 1. Mose ist man unten und am Anfang von 2. Mose ist man unten und spannt wieder einen Bogen nach oben. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Befreiung. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Ein Volk wird errettet durch einen Retter. Und dieser Retter wird geboren in 2. Mose 2, das ist Mose. Und es ist so schön, dass man aus dem zweiten Buch Mose mindestens zwei Dinge lernen kann. Das eine ist, ein befreites Volk singt. Und ich hoffe, ihr macht das immer noch. Also ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Bei uns war auch Musik ziemlich wichtig, Singen war wichtig. Aber wenn ich jetzt rumkomme in den Familien, lässt Singen nach. Und ich finde es einfach schade. Also ich singe sehr gerne. Und wenn wir als Gemeinde, als Versammlung gerne singen, gut singen, auch ein bisschen lauter singen als vorhin, schadet es nichts. Es ist einfach so schön, dass wir unsere ganze Freude und unsere Dankbarkeit nach außen tragen. Und das ist doch nicht ohne Grund, dass in 2. Mose 15, als das Volk durch das Rote Meer zieht, sie auf dem anderen Ufer stehen und da fangen sie an zu singen. Und vorher hat noch kein Mensch gesungen, die hatten auch keinen Grund zum Singen, weil sie waren ja nicht gerettet. Aber ein Geretteter, der hat Grund zum Singen. Wir leben ja in einer Gegend bei uns, wo es nahezu keine Christen gibt. Also wir sind echte Exoten. Und um den Leuten wieder zu erklären, was Jesus ist und was Gott ist, laden wir sie ein. Sie kommen dann zu uns zum Abendbrot. Dann lernen sie das kennen. Und eine Frau sagte mal bei uns, also Herr Günschel, wenn ich bei ihm bin, das ist immer so ein bisschen wie Mittelalter. Ja, ich sage, wieso denn Mittelalter? Dann sagt sie, sie singen. Ja, ich sage, sie könnten auch singen, wenn sie wollen. Ja, sagt sie, ich finde es sogar schön. Ja, ich sage, klar ist das schön. Aber die Leute haben sich das abgewöhnt. Die müssen bei uns trinken, bevor sie singen. Aber wir können nüchtern schon singen. Das ist doch wunderbar. Und dann sehen sie bei uns ein Kreuz auf dem Gelände. Auf dem Kreuz machen wir Blechschilder dran von allen jungen Leuten, die bei uns getauft werden. Und einer aus der Uckermark, das ist die Gegend, wo ich wohne, der läuft über mein Gelände und sieht das Kreuz und dann sagt er, ach, sie machen Indianerfreizeiten hier. Ich sage, wie kommen Sie denn auf Indianerfreizeiten? Ja, wegen dem Kreuz. Ich sage, woran denken Sie denn, wenn Sie ein Kreuz sehen? Na, an Winnetou. Ja, ich sage, ich denke an Jesus. Ach ja, ja stimmt. Und da wurde mir erstmal klar, also ihr lebt hier alle sehr christlich, ja? So, alle 2 Kilometer eine Gemeinde. Bei uns ist die nächste Gemeinde im Abstand von 120 Kilometern. Dazwischen ist Wald und ein paar Menschen. Die Leute wissen nichts mehr und das in Deutschland. Ich habe nichts dagegen, dass Rudi nach Kuba fährt. Aber ein paar müssen auch in Deutschland bleiben. Wir haben in Deutschland große weiße Flecken, wo die Menschen nichts von Jesus wissen. Nichts. Mein Nachbar, der sieht mich beten und da sagt zu mir, Klaus, sonst bist du doch ganz normal. Aber ab und zu kriegst du einen Anfall, faltest die Hände und redest zu jemand, der nicht da ist. Ich sage, Kollege, den kannst du nicht sehen, aber ich sehe ihn. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und ich bete jeden Tag darum, dass du ihn auch irgendwann siehst. Das ist 2. Mose 15, wir haben echt Grund zu singen. Wir sind ein gerettetes Volk. Und die zweite Botschaft vom zweiten Buch Mose ist, wenn wir ein gerettetes Volk sind, dann möchte gerne Gott unter seinem Volk wohnen. Und das ist doch so eine Gnade, oder? Dass Gott sagt, jetzt werde ich da dir einen Befehl geben, Mose, und dann baust du mir die Stiftshütte mit den ganzen Innereien, mit dem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten. Und dann merken wir, die ganze Stiftshütte, die redet von Christus. Und Gott macht das, und vielleicht können wir den Vers mal lesen, in 2. Mose 40, das habe ich vorhin falsch gesagt, in 2. Mose 40, Vers 34, Da steht, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Was war das für eine Freude für Gott, bei seinem geretteten Volk zu wohnen? Und das ist die Botschaft von dem zweiten Buch Mose. Ein Volk wird gerettet und Gott möchte bei seinem Volk wohnen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Eine christliche Gemeinde ist eine Wohnung Gottes. Und da ist nicht der Klaus Günschel in der Mitte, wie das der Rudi gerade gesagt hat. Der hat wahrscheinlich da nicht drüber nachgedacht, weil das geht ja gar nicht, weil der Herr ja in der Mitte ist. Und wo der Herr in der Mitte ist, sind wir alles nur Randfiguren. Aber das gibt es niemals, dass in Weinsberg irgendein Besuch kommt und ist dann noch in der Mitte. Dann ist irgendwas faul. Ich habe schon mal gesagt in der Gemeinde, wir sollten immer am besten in der Mitte einen Stuhl hinstellen, der bleibt immer leer, damit jedem klar ist, wo gehe ich denn eigentlich hin? Da sitzt eigentlich der Herr. Es ist seine Wohnung. Es ist sein Haus, die christliche Gemeinde. Dann kommt das dritte Buch Mose und das ist irgendwie auch ganz logisch. Denn wenn Gott bei den Menschen wohnen will, dann müssen wir ja wissen, wie das gehen soll. Wie kann überhaupt ein Mensch bei Gott wohnen? Er kann nur bei Gott wohnen, wenn er die Bedingungen akzeptiert, die Gott vorschreibt. Und deswegen werden wir im dritten Buch Mose konfrontiert mit den Opfern. Und die Opfer reden alle von Christus. Und Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ihr könnt nicht mit mir machen, was ihr wollt. Es gibt Regeln in seinem Wort. Und die erste Regel ist die, die der Lukas wiederholt in Apostelgeschichte 4, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als Jesus Christus. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und davon reden alle diese Opfer. Ob wir über das Brandopfer nachdenken, das Sündopfer nachdenken, das Friedensopfer nachdenken. Es sind alles diese Wege, die zu einem Ziel führen, nämlich zu Gott. Wir können nur zu Gott kommen durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Und das muss man so verinnerlichen. Wisst ihr, mir ist das mal so schwer gefallen, weil ich bin ein Kind gläubiger Eltern. Und als ich mich bekehrt habe, wahrscheinlich das erste Mal mit 6 und dann mit 7 wieder und mit 8 zweimal und dann mit 10 nochmal. Also ich habe mich so oft bekehrt. Aber das waren alles nicht so Ereignisse, wo ich so aus der Gosse rausgeholt wurde oder wo ich den Drogen Ade gesagt habe oder dem Alkohol. Ich war ja brav, ja, so brav wie Rudi. Und dann auf dem Reiherhals kriegten wir das erste Mal eine Belegschaft von geretteten Alkoholikern. Wisst ihr, wie solche Leute aussehen? Die haben nicht mehr alle Zähne und auch nicht mehr alle Hirnzellen. Die sind abgefrackt. Es waren 8 Männer und die saßen in einem VW-Bus, der wurde durch Gebet zusammengehalten. Und so klapperten die bei uns die Straße hoch. Und abends saßen wir zusammen und da habe ich den einen gesagt, ob er nicht mal seine Lebensgeschichte erzählen könnte. Und dann hat er die Lebensgeschichte erzählt. Er hat alles verloren. Seine Arbeit verloren, seine Frau verloren, seine Kinder verloren. Aber auf einmal nimmt er so seinen Arm und legt den um mich. Ich dachte, na, was passiert denn jetzt? Und dann sagt er, Mensch, Klaus, ist das nicht herrlich, das war ein Berliner, ist das nicht herrlich, dass wir alle zwei gerettet sind, wa? Und da dachte ich so sofort, na ja, Junge, ich bin aber anders gerettet als du. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe dann am nächsten Tag mit ihm darüber gesprochen und ich habe fast die ganze Nacht mit meiner Frau gesprochen. Und die hat es manchmal nicht leicht mit mir. Und habe ich ihr gesagt, ich sage, Ute, ist uns klar, dass wir gerettet sind? In dem Moment, wo der seinen Arm um mich gelegt habe, ist mir klar geworden, dass ich nicht einen Deut besser bin als er. Dass Gott mich bewahrt hat, dass ich in der christlichen Familie groß werden konnte. Das ist ein Bonus, das ist ein Privileg. Aber ich war doch verloren und ich brauchte einen Retter. Und der hat sich an dem Abend mehr über seine Rettung gefreut als ich. Und da habe ich mir gesagt, bei mir ist doch irgendwas faul. Warum werde ich denn nicht nachts um 2:30 wach und freue mich über meine Rettung? Weiß ich denn überhaupt, dass ich gerettet bin? Weiß ich, dass ich verloren war? Weiß ich, dass Christus für mich gestorben ist? Ja, das wissen wir alle. Wir sitzen in der Gemeinde, wir haben das 100-mal gehört. Aber irgendwann muss dir das mal so durchs Herz fahren, dass du denkst, dass ich gerettet bin, das ist doch so grandios, dass ich nur dafür danken kann. Das habe ich an dem Abend gelernt von meinem Freund, dem geretteten Alkoholiker, der ist dann kurze Zeit später gestorben. Manchmal höre ich in Gemeinden, ja, wir haben jetzt bei uns sogar jemanden, der hat sich aus der Welt bekehrt. Oh, dachte ich, so interessant. Darf ich dich mal fragen, woraus du dich bekehrt hast? Ist doch Quatsch, oder? Wir haben uns alle aus der Welt bekehrt. Ihr seid nicht gläubig geboren, mit einem Bibelvers auf der Stirn, auf keinen Fall. Als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, dann lag der da in seinem Stubenwagen und habe ich gedacht, du armes Würstchen, alles, was du von mir hast, ist, dass du ein Sünder bist. Das hat er von mir. Und ab dem Zeitpunkt oder besser noch vorher fängst du an, für deine Kinder zu beten, dass sie sich bekehren und dass sie gerettet werden. Denn was er von mir hat, das ist die alte Natur. Da liegt er und er ist ein Sünder. Ob er es weiß oder nicht. Und er hat es später erfahren, dass er wirklich ein Sünder ist. Und durch Gottes Gnade durfte er sich bekehren. Was ist das für ein Geschenk? Das ist das dritte Buch Mose. Das dritte Buch Mose zeigt uns den Weg zu Gott. Wie wir bei Gott wohnen können. Da gibt es so viele Beispiele in diesem Buch. Das Gesetz des Aussätzigen zum Beispiel. Und wenn das dritte Buch Mose vorbei ist, dann kommen wir jetzt endlich zum vierten Buch Mose. Und das vierte Buch Mose ist das Buch der Praxis. Das ist das Buch der Kämpfe. Das ist das Buch der Wüstenreise. Und das ist ein Buch, wo wir uns selbst kennenlernen und wo wir fast jedes Kapitel so viel über Gott oder über uns kennenlernen, das ist, also ich finde, das ist eines der faszinierendsten Bücher in der Bibel. Und ich habe extra zwei Stellen mit euch gelesen, die mich besonders beeindrucken. Das vierte Buch Mose heißt ja im Lateinischen Numeri und das hängt damit zusammen, dass es zwei Zählungen gibt. Eine Zählung ist in Kapitel 1, eine Volkszählung, und eine Zählung ist im Kapitel 26. Und man kann sich sehr gut die Zahlen aufschreiben von den einzelnen Stämmen bei der ersten Zählung und bei der zweiten Zählung. Und dann vergleicht man mal die Zahlen und da kommt man zu sehr interessanten Ergebnissen. Und eigentlich ist es in deinem Leben auch so. Gott zählt dich zweimal. Die erste Zählung, die könnte man sagen, das ist deine Bekehrung. Gott schenkt dir die Freiheit. Gott vergibt dir deine Schuld. Du wirst sein Kind. Du wirst von Neuem geboren. Du bekommst den Heiligen Geist, ein unglaubliches Privileg. Und wenn wir dann unser Leben beenden, dann ist das so, als ob Gott nochmal zählt. Und dass er mich dann fragt, Mensch Klaus, was hast du denn eigentlich damit gemacht? Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Und wisst ihr, wenn man die Bibel liest und die Biografien im Alten Testament, dann erlebt man so oft, dass Leute im Alter törichte Sachen machen. Und das finde ich extrem ärgerlich. Und ich wünsche uns das und ich bitte einfach mal die jungen Leute, betet auch mal für die Alten, dass die im Alter nicht alles kaputt machen, was sie im Lauf ihres Lebens aufgebaut haben. Wisst ihr, wer für mich fast am tragischsten in der Bibel ist? Das ist Noah. Stell dir mal vor, so ein Leben wie Noah. Was hat Noah gemacht? Hinter Rudi. Arche gebaut. Sehr gut, das sind die Schriftgelehrten von morgen. Der Noah hat die Arche gebaut. Wie lange? 120 Jahre, also war er jedenfalls der Prediger der Gerechtigkeit. Der hat die ganze Zeit gearbeitet, alle haben gelacht und er hat einfach sein Ding gemacht, er hat Gott geglaubt. Und dann wird er gerettet. 8 Leute werden durch die Arche gerettet. Dann landet er wieder auf dem Gebirge, Ararat, dann steigt er aus, dann macht er ein Brandopfer, er freut sich. Und dann fängt er an zu trinken. Er wird Alkoholiker. Und dann sehen ihn seine Söhne, wie er sich entblößt. Und dann verflucht er wen? Wisst ihr das, wen er verflucht, Noah? Bitte? Nein, aber Mitarbeit 1. Kanaan, wie heißt du? Ludwig, sehr gut, super. Und wer war denn Kanaan, Ludwig? Ja, aber von wem war er denn der Sohn? War das einer von den Söhnen von Noah? Von Ham, genau. Und jetzt habe ich meine Frage an die Erwachsenen. Warum verflucht Noah seinen Enkel? Warum? Der hat ihn nicht nackt gesehen. Also wenn ich in den Himmel komme und ich treffe Noah, werde ich ihn fragen. Ich kann es nicht verstehen. Möchtest du so aus dem Leben gehen, indem du deine Nachkommen verfluchst, deine Enkel vielleicht? Warum, Noah? Warum beendest du deine glänzende Karriere mit so einem Tiefschlag? Und dann kannst du dir Hiskia anschauen, dann kannst du dir Asa anschauen. So viele begnadete Männer Gottes scheitern am Ende ihres Lebens. Ich finde das so tragisch. Und deswegen ist es so gut, wenn wir einmal angefangen haben zu laufen, dass wir gut weiterlaufen. Und wenn du jetzt 60 bist oder 70 bist, dann bitte Gott jeden Tag, dass er dich bewahrt vor Dummheiten. Für mich ist das irgendwie so, jetzt habe ich Enkel, ja. Es ist grandios. Enkel sind doppelt so schön wie Kinder. Kannst du wieder weggeben, wenn sie riechen oder so. Nein, nein, wir haben unsere Enkel alle lieb. Aber das sind doch wieder so, das sind wieder kleine Kerle, ja. Die kannst du nur knuddeln die ganze Zeit. Und da denke ich mir, ich will doch nicht aus meinem Leben gehen und will die verfluchen, oder? Das wollen wir nicht. Wann ja? Nein, denke dran, wenn du Enkel hast, wenn du älter wirst. Es gibt eine erste Zählung und es gibt eine zweite Zählung. Und manche Stämme, da haben die Leute zugenommen. Also ich meine jetzt nicht so, sondern die Anzahl hat zugenommen. Und dann gab es Stämme, die haben sich fast halbiert. Und dann fragt man sich, warum? Was ist denn da los gewesen? Und wir werden uns die ganzen Zahlen in aller Ruhe anschauen. Wir werden sehr viel daraus lernen. Das ist das vierte Buch Mose. Das ist das Leben, vierte Mose. Und wir haben jetzt zwei Stellen gelesen. Und dann, um noch den Bogen zu spannen, dann könnte man eigentlich denken, am Ende von vierte Mose, es ist doch alles gesagt, es ist doch alles durch, es ist doch alles gut. Dann kommt das fünfte Buch Mose. Rudi, das müssen wir auch noch machen. Fünfte Mose, das ist fantastisch. Fünfte Mose ist, das ist so, wie wenn du, also als unsere Kinder geheiratet haben, wir wohnen ja, wie gesagt, am See, wir haben da ein großes Floß und am Tag vor der Hochzeit bin ich mit meinen Töchtern auf das Floß, sind wir auf den See rausgefahren und da habe ich sie gefragt, also meine Frau war auch dabei, was sie gut fanden und was sie nicht so gut fanden. Also ich meine, man geht auseinander, ja. Also wir kennen uns noch und wir reden noch miteinander, aber ist ja was Einschneidendes. Ich fand das sehr einschneidend, wo meine Töchter geheiratet haben. Und da haben wir den ganzen Abend zusammengesessen. Die Fackeln waren schon runtergebrannt. Und es war für mich so gut, mal sein Herz zu öffnen, auch mal meinen Kindern zu erklären, warum ich das damals so gemacht habe, warum ich das da gemacht habe. Ich hatte die Gelegenheit, mich für manches zu entschuldigen, was einfach dumm war, extrem dumm. Und ich habe mal gehört, was für sie wichtig war, was ich überhaupt nicht wichtig fand. Das sind natürlich Abende, die vergisst du nie im Leben. Und fünfte Buch Mose ist so ein Abend. Das ist, als wenn Gott dich zu sich ruft und sagt, pass mal auf, Peter oder Rudi oder Alexander. Auch rein? Willkommen im Club. Als wenn er zu euch sagt, pass mal auf, ich werde euch jetzt mal erzählen, was in mir vorgeht, wie ich wirklich fühle, was mich treibt, was meine Motive sind. Wir lesen mal drei Stellen aus 5. Mose. 5. Mose 4. Vers 37. Und darum, dass er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Arm Angesicht mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. Das ist das erste Mal, dass Gott über seine Liebe redet. Liebe ist ja so abgedroschen heute bei uns, ja. Trotzdem ist Liebe ja was Fantastisches, oder? Gott sagt, alles, was ich mit dir mache, mache ich, weil ich dich liebe. Verstehst du das? Und das musst du deinen Kindern irgendwann auch mal sagen. Vielleicht denken deine Kinder, also Papa meckert nur, der verbietet nur und was weiß ich alles. Also als meine Kinder noch sehr klein waren, da dachte ich immer, Lob, das versaut meine Kinder. Bis mir einer gesagt hat, Klaus, das ist falsch. Du musst deine Kinder loben, wenn sie etwas gut machen, wenn das wirklich mal vorkommen sollte, dann musst du sie loben. Und es ist tatsächlich vorgekommen. Aber wir sind das nicht so gewöhnt. Wir brauchen Anerkennung. Der Herr lobt auch. Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Da musste ich meinen Erziehungsstil umstellen. Dann sagt Gott in 4. Mose 7, Vers 7, nicht weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das zweite Mal, dritte Stelle, 4. Mose 10. Vers 14, siehe, des Herrn deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Jedoch deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat euch, ihre Nachkommen nach ihnen, aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tag ist. Drei Liebeserklärungen Gottes im 5. Buch Mose. Gott öffnet sein Herz. Und die Appelle, die Gott loslässt in 5. Mose, die gehen an dir nicht vorbei. Ich nenne dir mal einen. Und zwar 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Ich meine, was ist das für ein Appell? Stell dir mal vor, da steht Gott persönlich vor dir und er sagt, pass auf, mein Freund, du kannst wählen. Und du kannst immer nur zwischen zwei Dingen wählen. Du kannst zwischen Leben und Tod wählen. Du kannst zwischen Segen und Fluch wählen. Du kannst kein Doppelleben führen. Du kannst keine Fassade aufsetzen. Das geht in der Gemeinde, bei mir geht es nicht. Du musst dich entscheiden zwischen Leben und Tod. Und ich sage dir, wähle das Leben. Ich habe Eltern, die leben beide nicht mehr, weil ich so ein Nachzügler bin. Also ich war schon, meine Eltern waren schon 42, 43, wo ich geboren bin. Dann ist mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Und da habe ich noch eine Weile meine Mutter gehabt. Und als ich so final aus dem Haus gegangen bin, dann hat mir meine Mutter auch eine Rede gehalten. Das kann man nicht verhindern. Und ich dachte, die wird länger, die Rede. Und ja, wollte das irgendwie umgehen. Aber die Rede war sehr kurz. Und sie hat Folgendes gesagt. Klaus, wenn du jetzt gehst, denke bitte daran, bei allem, was du tust, was würde der Herr dazu sagen? Auf Wiedersehen. Und weil die Rede kurz war, habe ich sie mir gemerkt. Und wie ihr heute wisst, bis heute gemerkt. Es war einfach nur gut. Und ich wusste, warum sie das sagt, weil sie Angst um mich hatte und die Angst war berechtigt und weil sie mich geliebt hat. Und ich finde das grandios, dass man das dann nicht vergisst. Und jetzt bin ich 58, ja, und meine Mutter ist schon seit 20 Jahren beim Herrn und ich kann einfach nur jeden Tag dafür danken, dass sie mir einen guten Rat gegeben hat. Gott macht das auch. Wähle das Leben und nicht den Tod. Jetzt kommen wir zu den beiden Stellen in 4. Mose. Haben wir bis um 8 Zeit, oder? Ja. Du sagst ja, aber frag mal die Reihe 5. Ich möchte gerne auf zwei Dinge eingehen. In 4. Mose 2 steht Folgendes. Die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Banner, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber, sollen sie sich lagern. Ich möchte es mal so erklären, damit es die Kinder auch verstehen. Wenn ihr eine Luftaufnahme gehabt hättet von dem Lager des Volkes Israel, was hättet ihr gemerkt sofort, wenn man es von oben anguckt? War Ordnung oder war keine Ordnung? War Ordnung. Und was hättest du noch gemerkt? Sehr gut. Die Stiftshütte war in der Mitte. Also irgendwie war es zentral. Ja? Also jeder hätte sofort gemerkt, da scheint es irgendwie eine wichtige Sache zu geben und das ist in der Mitte, das ist die Stiftshütte. Und dann gab es eine akribische Ordnung rundherum, einen inneren Kreis, da lagerten die Söhne Levis an jeder Seite und an der vierten Seite lagerten Mose und Aaron. Dann gab es einen äußeren Kreis von jeweils drei Stämmen, die darum lagerten und in der Mitte war die Stiftshütte. Daraus lernen wir, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben als Jesus Christus. Jetzt sagt ihr natürlich alle, so wie ihr hier sitzt, ist doch klar. Und ich sage dir, es ist überhaupt nicht klar. wenn wir uns mal in der Praxis anschauen und uns fragen, also bei mir müssen junge Leute, wenn sie heiraten wollen, also ich bin schon lieb zu denen, aber sie sollen mir dann mal auf den Zettel schreiben, was ist das Ziel ihres Lebens? Und wenn wir das mal unter Älteren machen, dann haben wir oft so eine Mühe aufzuschreiben, na ja, das Ziel meines Lebens, 5er BMW würde ich sagen, also das trauen die sich natürlich nicht draufzuschreiben, würden sie aber am liebsten. Was, Haus? Ja. Trauen wir uns auch nicht. Ist zu weltlich. Also was ist jetzt das Ziel meines Lebens? Dann sagen mir ehrlicherweise viele junge Leute, Klaus, tut mir leid, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich sage, lass dich mal in den Arm nehmen, ist eine ehrliche Antwort, aber ich sage dir auch, es ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Du bist jetzt 22, du willst heiraten und du weißt überhaupt nicht, wohin. Das kannst du doch nicht machen. Du hast eine Frau, für die bist du jetzt verantwortlich. Gott wird dich fragen, wie es deiner Frau geht, wie du mit ihr umgehst, wie es ihr geistlich geht. Und du trägst die ganze Verantwortung. Und jetzt frage ich dich, wo du eigentlich hin willst. Und du sagst, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Was ist denn unser Ziel? Denk doch mal an die Stiftshütte. Mein Ziel muss doch Christus sein, oder? Naja, das kann man sagen, das ist ja allgemein ausgedrückt, oder? Ja, allgemein ausgedrückt. Aber das muss man doch irgendwie in Stein meißeln. Also, ich möchte gerne Christus dienen. Wir haben uns zum Beispiel gesagt, dass wir geheiratet haben. Was wir machen können im Moment ist, wir können unser Haus aufmachen. Also Gastfreundschaft üben, dass viele Leute kommen können. Das ist jetzt genial, da wir 50 Betten haben, können immer viele Leute kommen. Das war irgendwie so ein erster Schritt. Dann gehst du den ersten Schritt, dann zeigt Gott dir die nächste Aufgabe. Okay, man könnte Freizeiten machen für Familien, für Kinder. Nach der Wende in Leipzig gab es keine christliche Buchhandlung. Man könnte eine christliche Buchhandlung machen. Und so hat Gott uns irgendwie Schritt für Schritt geführt. Aber ich fand das irgendwie sehr nett, dass meine Frau und ich, wir waren uns immer einig, wir wollen irgendwo dahin, wo Christus hin will. Natürlich haben wir viele Fehler gemacht und wir haben auch manche Woche und Monat und Jahr für uns gelebt. Überhaupt keine Frage. Ihr versteht mich jetzt hier nicht falsch, ich will hier keinen Heiligenschein projizieren. Aber die Frage ist doch, wenn ich mir die Stiftshütte angucke, was war denn da wichtig? Und dann steht hier ein interessanter Satz. Hier steht, bei den Zeichen ihrer Vaterhäusern, dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber sollen sie sich lagern. Und das bedeutet eigentlich, dass Gott möchte, dass von den 603.550 Männern, die im Lager waren, jeder eine persönliche Beziehung zur Stiftshütte hat. Jeder. Sie sollen sich alle dem Zelt gegenüber lagern. Und das trifft nicht nur die Brüder, sondern auch euch Schwestern. Ja? Ihr braucht auch eine persönliche Beziehung zum Zelt der Zusammenkunft. Gegenüber müsst ihr euch lagern. Ich will damit nicht sagen, dass ihr die nicht habt, aber das betrifft jeden von uns. Ihr Männer und ihr Brüder und ihr Schwestern, ihr steht alle in Verantwortung vor dem Herrn und wir brauchen eine Beziehung zu Christus. Und wenn wir die nicht haben, ist alles nur noch Quälerei. Es hat keinen Sinn. Aber wenn wir eine Beziehung zu Christus haben, ist unser Christenleben so ein Genuss. Es macht so eine Freude, dass man manchmal platzt vor Freude. Also ich denke manchmal, was ich alles mit meinem Herrn erlebt habe, ist doch nicht zu fassen, oder? Warum strahlen wir so wenig Freude aus? So wenig, ja, für die nächste Generation. Das ist das Erste. Sie sollen sich beim Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagern. Und dann ist hier die Rede von einem Banner. Und da möchte ich mal ganz kurz noch etwas sagen dazu, weil wir haben ja noch 6 Minuten Zeit. Das erste Mal, dass das Banner in der Bibel vorkommt, das ist in 2. Mose 17. Und das ist ja eine spannende Geschichte, weil da ist ja der Josua unten, der mit Amalek kämpft und oben auf dem Berg ist. Und wer hält seine Arme? Und? Sehr gut. Kommst du morgen auch? Mann, das sind ja prächtige Männer hier. Oben auf dem Berg ist Mose. Und weil ihm seine Arme müde werden, werden die gehalten von Aaron und Hur. Und als der Kampf vorbei ist, dann baut Mose einen Altar und er nennt diesen Altar der Herr mein Banner. der Herr mein Panier, steht noch in meiner alten Bibel, mein Banner. Dann wisst ihr, was das ist? Das ist identitätsstiftend. Ist das zu schwierig? Man muss ja immer mal fragen, wer gibt denn dieser Gemeinde hier in Weinsberg seine Identität? Was seid ihr denn eigentlich hier? Und die richtige Antwort ist, wir haben etwas, was uns eine Identität gibt, und das ist Christus. Nur Christus. Das ist unsere Identität. Den fragen wir, um den scharen wir uns. Der ist die wichtigste Person, die wir haben. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf mit 200 Einwohnern. Und wo wir da hingezogen sind, da gab es in dem Dorf noch eine freiwillige Feuerwehr. Die bestand aus einem altersschwachen LKW und einem zusammenstürzenden Schuppen. Und irgendwann haben sie beschlossen, dass sie die Feuerwehr abschaffen. Also, wir haben uns verpflichtet, kein Feuer mehr zu legen. Aber dann war es mir sehr interessant, der offizielle Akt, dass die Feuerwehr aufgehört hat, war das Einrollen der Fahne. Also nicht, dass das Auto in die Presse kam, sondern dass die Fahne eingerollt wurde. Und da habe ich gedacht, das ist doch interessant. So ein alberner Verein wie eine freiwillige Feuerwehr hat noch so eine Art Identität. Und ihre Identität, der Kern der Sache, das war ihre Fahne, die immer an der Wand hing. Und als sie die eingerollt haben, dann war das gleichbedeutend, Feuerwehr ist vorbei. Die Identität, der Kern der Sache, der Kern einer Gemeinde, der Gemeinde überhaupt Leben gibt oder überhaupt eine Daseinsberechtigung gibt, ist Christus. Und wenn wir den nicht groß machen, und wenn man das nicht mal ab und zu realisiert, dass es hier um Christus geht, dann kann es sein, dass wir uns verlieren und verirren und irgendwie uns eine andere Identität schaffen. Vielleicht suchen wir eine Gruppierung und sagen, ja, das ist unsere Identität. Vorsicht, Freunde. Ich will jetzt hier nicht irgendwie schlafende Löwen wecken, aber die Schrift sagt, das ist Christus, ja, das ist eure Identität. Und das Zweite ist, jetzt kommen wir zu den Kindern, die Kinder kriegen noch eine Hausaufgabe mit heute, das ist Kapitel 4. Gott hat ja einen Sinn für Schönheit. In Kapitel 4 finden wir die Ordnung, wenn das Volk in der Wüste unterwegs war. Und da war die Ordnung anders, da war es nämlich so, dass 6 Stämme losziehen sollten, dann kam in der Mitte die Bundeslade und dann kamen wieder 6 Stämme. Und wenn man jetzt 4. Mose 4 aufmerksam liest, stellt man Folgendes fest. Daniel oder David bei dir? Daniel, David, egal. Wen hast du im Arm, Rudi? Ach, Lukas, Mensch, der Arzt. Also, alle Geräte in der Stiftshütte wurden mit Dachsfellen abgedeckt. Was steht bei euch? Seekuhfelle oder? 4. Mose 4, Vers 6. Und sie sollen eine Decke von Dachsfell, Seekuhfelle. Ist es egal. Es ist auf jeden Fall schwierig, das zu übersetzen. Das merkt man schon daran. Aber Seekuhfelle und Dachsfelle haben eins gemeinsam. Die sehen genauso aus wie die Wüste. Das war die optimale Tarnung. Das war einfach nur Schutz gegen Witterung. Und dann gab es eine Ausnahme. Und die Ausnahme haben wir gelesen in Vers 6. Die einzige Ausnahme war die Bundeslade. Und die sollte zuerst mit einem Seekuhfell abgedeckt werden. Und dann sollte eine blaue Decke darüber gelegt werden. So, und jetzt stell dir vor, du hättest das Volk Israel in der Wüste gesehen. Jetzt kommt die Hausaufgabe. Wie hätte das ausgesehen? Also ihr müsst morgen alle ein Bild mitbringen. Nee, morgen Abend sind wir beim Rudi. Freitagabend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Bild malt. Angelika. Bitte. Du malst ein Bild von der Wüste, du brauchst gar nicht viel malen, aber in der Mitte machst du einen blauen Fleck. Und dann merkt man an dem Bild, das mit dem blauen Fleck, das muss irgendwas Besonderes sein, oder? Logisch. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Es ist ein Bild von Christus. Also Gott hat irgendwie dafür gesorgt, dass da dieses Volk durch die Wüste zieht und dann tragen diese Söhne Levis die Stiftshütte, alles genau angeordnet, wer was trägt und wie das alles geht. Und dann sagt er, alles, was die tragen, das deckt ja alles mit Seekuhfellen zu. Okay, jo, haben sie genickt. Außer eine Sache, da legt ihr bitte eine blaue Decke drauf. Und da merkt man doch schon, dass Gott es immer so wichtig ist, dass er seinen Sohn groß macht, oder? Und ich habe inzwischen in meinem Büro, weil ich habe den Vortrag schon ab und zu gehalten, so viele Bilder schon hängen von netten Kindern, alle mit dem blauen Fleck. Und ich habe immer so eine Freude daran. Und ich komme früh ins Büro und dann sehe ich den blauen Fleck und dann denke ich immer, aha, darum geht's heute, ja? Es geht um Christus. Ich gehe durch die Wüste, ich muss mich nicht rausputzen, ich bin auch nicht wichtig, ich bin überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich den groß mache, von dem die blaue Decke redet. Das ist die Bundeslade, oder? Hast du schon mal als Mann einen Zettel an deinen Rasierspiegel gehängt, wo drauf steht, ich bin nicht wichtig? Das kuriert uns schon mal, das brauchen wir. Wir Männer denken normalerweise, wir sind wichtig. Wir sind nicht wichtig. Im Reich Gottes sind wir alle nicht wichtig. Sondern wir sollen dafür sorgen, dass einer wichtig ist. Und das ist Christus. Und das ist 4. Mose 4, Vers 6, die blaue Decke. Das ist die Bundeslade. Aus Holz und aus Gold. Sie redet von Christus als Mensch, als Gott. Und sie ist Gott so wichtig. Und dann schafft Gott so Momente, wo er einfach dafür sorgt, dass er sagt, weißt du was? Ich werde dafür sorgen, dass Christus wichtig ist. Und damit wollen wir die Stunde schließen mit einem Vers aus Epheser 1, Vers 10. Da steht etwas über Christus. Ich lese schon ab Vers 9. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Doppelpunkt. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Ich gebe zu, das ist ein schwieriges Kapitel in Epheser 1, aber diesen Satz, den kann man gut verstehen. Dass Gott sagt, ich habe einen Plan, ich habe einen großen Plan und alles, was ich tue, alles, was ich mache, muss ich einem Ziel unterordnen. Und das ist nach dem Doppelpunkt, ich werde alles zusammenbringen unter ein Haupt, unter dem Christus. Versteht ihr das? Und ich meine, liebe Geschwister, dann fangen doch unsere Herzen an zu brennen, oder? Christus ist unser Leben, oder? Und wenn wir in unserem Leben etwas dafür tun, dass Christus groß gemacht wird, dann geht es uns auch sehr gut. Dann sind wir sehr glücklich. Und ich hoffe und ich wünsche und ich bete, dass die Tage dazu dienen, dass uns das so geht, dass der Herr groß gemacht wird und dass ihr mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Begeisterung an euer nächstes Bibelstudium geht.